Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 12. Juni 2025.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, da sind wir wieder nach einer Woche. Wie schön. Wo bist du?
Ich bin in Rom, wie sich das gehört.
Ja, natürlich.
Und ich habe dir ja versprochen, diesmal zeige ich dir, naja, zeigen kann ich es dir nicht, diesmal erzähle ich dir ein ganz neues, ganz schwieriges Geheimnis.
Ah, du warst da mit den roten Ohren zuletzt. Du wolltest mir sagen, irgendeine Kirche, wo man wahrscheinlich eher beichtet als betet, weil man so sündige Gedanken hat, oder was?
Genau, das ist eine ganz schwierige Geschichte. Ich gehe da total ungern hin, weil es gibt immer Leute, die, wenn die da reinkommen, also dann wirklich ganz schrecklich Gedanken haben.
Du natürlich nicht.
Nein, ich nicht, natürlich nicht. Nein. Also es geht um die heilige Teresa von Avila. Oh,
ja, von der habe ich sogar schon mal was gehört. Die habe ich sogar schon mal irgendwo zitiert. Erzähl, Teresa, du weißt das viel besser als ich, wer das ist.
Ja, die arme Teresa, die lebt im 16. Jahrhundert und die hat ja ein ganz seltsames Todesdatum. Du weißt ja, die ist ja gerade so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen gruselig. Die ist ja in ihrer Stadt in Salamanca, wird die gerade ausgestellt. Ne? Das sieht ziemlich gruselig aus.
Das habe ich in der Süddeutschen gelesen. Da war so ein Bild und das war wirklich so eine Mumie. Also dann wurde die irgendwie aufgemacht da jetzt und jetzt rennen da alle hin wie verrückt und freuen sich, dass sie die angucken können und sind ganz verzückt. Das fand ich total gruselig. Ich kenne nur die Moorleichen aus dem Landesmuseum in Oldenburg. Das hat mir schon gereicht.
Ja, das sieht sehr ähnlich aus.
Also warum machen die das?
Ja, du, das ist eine gute Frage. Also die offizielle Begründung ist, dass man da wieder eine Untersuchung machen wollte, also eine wissenschaftliche Untersuchung. Das wäre aber natürlich auch ohne die Öffentlichkeit gegangen. Ja. Aber du weißt ja, die Katholiken haben ja so ein bisschen diesen Flitz, dass sie so gerne Leichen angucken. Das hat übrigens einen Grund. Ja, das hat einen Grund. Weil es gibt die ein bisschen seltsame Überzeugung innerhalb der katholischen Kirche, dass Menschen, die besonders heilig sind, dass deren Körper nicht verwest oder zumindest nicht stark verwest.
Okay.
Deswegen werden Päpste, bevor man sie selig oder heilig spricht, muss der Sarg geöffnet werden, um zu gucken, ob die besonders stark oder nicht so stark verwest sind. Und wenn irgendjemand nicht so besonders stark verwest ist, dann gilt das immer als ein Zeichen seiner Heiligkeit.
Und wie kommen die darauf? So nach dem Motto, Jesus ist also überhaupt nicht verwest und wieder auferstanden ist der Heiligste überhaupt. Und dann gibt es so Abstufungen, so von 100 bis 0.
Also ich weiß auch nicht genau, wie sie auf diese Idee kommen. Ich kann dir nur sagen, dass es gibt ja einige Päpste, die sind als Leiche im Petersdom aufgebahrt.
Mhm.
Zum Beispiel der Mann, der die Schlacht um Wien gewonnen hat, also dieser Papst, aber auch Johannes der 23. Die sind, da sind einige Teile des Gesichtes durch Wachsmasken ersetzt. Aber es ist in der Tat so, dass man an den Gräbern der Heiligen beten die Katholiken also schon seit 2000 Jahren. Also das ist nichts Besonderes. Aber wie gesagt, das mit dem Aufmachen, das so eine Marotte ist, die ist irgendwann dazugekommen. Also ich kann dazu nur sagen.
Kofidie.
Ja, also die arme Teresa liegt da also in ihrem Grab in Salamanca. Und die Teresa, die hat ja ein total lustiges Datum, Sterbedatum, weil sie stirbt in der Nacht von dem 4. auf den 15. Oktober.
Und was ist daran lustig?
Denk nochmal nach. Sie stirbt in der Nacht vom 4. auf den 15.
Also im 4., ich habe verstanden, 14. bis 15. Ach so,
nein, 4. sie stirbt in der Nacht vom 4. auf den 15. Oktober.
Ah. Okay.
Wie bitte soll das gehen, richtig?
Eine lange Nacht.
Eine sehr lange Nacht. Nein, das hat also einen ganz simplen Grund. Sie stirbt ausgerechnet in der Zeit, also an dem Abend, an dem Papst Gregor der Große die Kalenderreform durchgesetzt hat.
Ah.
Das ist eine ganz einfache Geschichte. Der Kalender von Gaius Julius Caesar war über Jahrhunderte in Gebrauch, überall in Europa. Das wissen ganz viele Menschen nicht. Ich finde, habe immer großen Spaß daran, wenn ich mit Leuten aus weit entfernten Ländern darüber rede, wieso der Juli eigentlich Juli heißt und der August August. Die nennen auch in Los Angeles den July July und den August August. Aber wenn du da jemandem sagst, haben sie eine Ahnung, warum der so heißt, dann sagen die, Nee, ist halt ein Monat. Hm. Aber es liegt natürlich daran, dass Gaius Julius Caesar den Kalender geprägt hat. Und deswegen heißt der Juli nach seinem Monat den Julian, dem Julius, und der Augustus nach dem ersten großen Kaiser der Römer, also Augustus.
Das der habe August. Ich sogar in der Schule gelernt, ja. Aber was lenken wir gerade ein bisschen ab von den Schweinereien, die du mir erzählen wolltest?
Ja, die Schweinereien so kommen vor. Noch. Nein, ich mag so ungern über die Schweinereien reden, deswegen hole ich so ein bisschen aus. Aber auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, der große Gregor, der Große macht also eine Kalenderreform, weil er findet heraus, dass ein ganz wichtiger Tag, nämlich der Tag und Nacht gleiche. Es gibt zwei Tage im Jahr, dass der Tag genauso lang wie die Nacht. Und diese beiden Tage müssen an ganz bestimmten Daten sein. Und die waren verschoben, weil der julische Kalender nicht mehr genau stimmte. Und deswegen musste er 11 Tage dazu dichten. Also war die Nacht vom 4. Oktober 1582 auf die Nacht des 4. Oktober folgte der 15. Oktober 1582.
Das habe ich mein Leben noch nicht gehört, siehst du.
Ja, genau. Und die arme Teresa von Avila kann man sich gut merken, weil sie stirbt genau in dieser seltsamen Nacht. Deswegen steht auf ihren Grabstein immer verstorben in der Nacht von dem 4. auf den 15. Oktober, wo alle sagen, wie bitte soll das gehen? Okay. Naja, und die Gute hat also ein ganz berühmtes Ereignis in ihrem Leben. Sie erlebt eine Verzückung. Also sie gerät in
definiere Verzückung.
Ja, sie ist verzückt, sie gerät in Ekstase. Also sie ist, würde man auf Neudeutsch sagen, sie ist unheimlich gut drauf.
Und ist voll im Flow und hat aber nichts geraucht.
Nee, die ist einfach verzückt und jetzt wird es ein bisschen peinlich, weil sie ist verzückt, weil sie sieht ein kleines Engelchen. Sie beschreibt, das ist kein großes Engelchen, das ist ein kleines Engelchen. Und sie beschreibt dieses Erlebnis als, ja, jetzt wird es so ein bisschen peinlich, als orgastisch. Weil dieses Engelchen, der legt also mit diesem Schwert los. Und ja, genau. Und das ist dann peinlich. Und das
also die gute Therese hatte einen Orgasmus und hat ihn beschrieben. Und das fand man jetzt nicht so gut, weil sie irgendwie, ich meine, da war sie ja noch nicht heilig, sondern da war sie ja einfach eine Nonne, oder was war sie da?
Ja, das ist natürlich kein Orgasmus, sondern sie erlebt ja die göttliche Liebe. Nur das wird so dargestellt, also dass ein Speer, also sozusagen, können wir das hier auslassen? Ja,
ich habe das mal irgendwann, ich habe das mal zitiert in einem Artikel letztens, in einer Kolumne. Und da kann ich mir das nochmal eben raussuchen. Sie schreibt da, ich sah in seiner Hand eine lange Lanze aus Gold und an ihrer Spitze schien eine Flamme zu sein. Diese durchbohrte mein Herz mehrmals, sodass es mir vorkam, als dringe sie in mein Innerstes. Der Schmerz war so süß, dass ich ihn nicht loswerden wollte. Das war ihr Flow.
Ja, okay. Genau.
Und das also deswegen, ist jetzt so schlimm, dass die ganze Kirche. Aber was hat das jetzt müssen wir. Ja.
Und es gibt eine wunderschöne Darstellung dieses Augenblicks. Da ist also die total verzückte, orgastische Theresa. Und der Engel ist also mit dem Schwert sozusagen zugange vor ihr.
Okay.
Und das kann man in einer Kirche sehen, in der Viktoriakirche, das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also das, ich gehe da immer ganz gerne hin, weil diese Figur von Bernini ist wunderschön. Ganz ehrlich, es ist ein Theaterstück im Grunde. Da gehen aber auch Leute rein, die also aus anderen Gründen dahin gehen und einfach das interessant finden, dass es sowas auch gibt, verstehst du?
Ja, aber so wie du es jetzt beschreibst, das ist einfach eine Skulptur von einer Frau, die sehr begeistert, verzückt aussieht und da ist ein Engel mit dem Schwert. Aber das Schwert berührt sie ja noch nicht mal, wenn ich
das
richtig
aber
verstehe.
Es ist sozusagen, er hat das schon so in der Hand, also das Schwert.
Na gut, na gut. Ja, aber das fand ich jetzt wirklich nicht so schlimm.
Ach, Gott sei Dank, also Gott sei Dank. Also ich fand es, dass man da in diese Viktoriakirche ab und zu muss ich da reingehen und Leute denen das auch zeigen, dann weiß ich immer gar nicht, was ich denen sagen soll.
Na gut, und geht der Papst da auch manchmal rein in die Kapelle?
Der wird da früher oder später ganz bestimmt mal hingehen. Er war neulich zum Mittagessen, das wusste ich gar nicht, bei meinen ehemaligen Nachbarinnen. Also ich habe ja mal eine Zeit lang am Kolosseum gewohnt. Das war, bevor ich dich kennenlernte. Als du mich zum ersten Mal besucht hast, da war ich schon in Trastevere in Rom. Aber davor haben wir am Kolosseum gewohnt und da gab es ein Kloster von Augustinerinnen. Das sind süße kleine Nonnen, die huschen da immer durch dieses Kloster.
Süße kleine Nonnen, sag mal. Da beschweren die sich jetzt aber.
Und die haben mir also freudenstrahlend, als ich da neulich vorbeigegangen bin, erzählt, dass der Papst, da war er noch nicht Papst, da war er einfach Chef der Augustiner, bei ihnen zum Essen war, aber dass er sie jetzt eingeladen hat, als er in die Lateransbasilika gekommen ist, waren diese ganzen jungen, reizenden Augustiner-Nonnen, die ich, wie gesagt, auch ein bisschen kenne, die waren auch alle beim Papst und waren ganz glücklich.
Okay. Und ja, und der Papst ist ja jetzt schon so ein bisschen im Amt und so. Und das ganze Tralala am Anfang, das ist ja jetzt erstmal vorbei. Jetzt muss er, glaube ich, ja mal so richtig ins Arbeiten kommen, oder? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also jetzt war Pfingsten. Ich gestehe, ich habe zum Thema Pfingsten, also Pfingsten ist ja immer so ein bisschen rätselhaft. Es gibt dann auch so Quizfragen auf so spiegel.de, habe ich dann so einen Quiz gemacht, was weißt du über Pfingsten? Und ich wusste erstaunlich viel, konnte alles Mögliche beantworten, vielleicht auch durch Ausschlussverfahren. Und ganz ehrlich, ich habe Pfingsten immer noch nicht kapiert. Was hat das mit der Taube auf sich? Und kannst du mir, wir wollen ja auch für Atheisten diesen Podcast machen, kannst du mir erklären, was der Unterschied zwischen Gott und dem Heiligen Geist? Du brichst jetzt zusammen, ich weiß, tut mir leid.
Nein, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, das tue ich nicht. Ich bin jetzt im Flow. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, um ehrlich zu sein. Du sagst das immer so schön, ich möchte auch mal im Flow sein.
Tja, denk an Theresa.
Ach so, genau. Also ich denke an Theresa und bin im Flow, weil vor langer, langer, langer Zeit haben Menschen, die aus der Gegend kommen, aus der du auch kommst, das auch nicht verstanden. Und deswegen hat es einen jahrhundertelangen Streit gegeben. Also es geht um was ganz Einfaches. Aus der Gegend, aus der du kommst, also sagen wir so rund um die Elbe, so weit weg von der Elbe bist du ja nicht, ne?
Nee, die ist hier ums Eck.
Siehst du? An der Elbe lebten Menschen, die hatten lange Bärte. Deswegen nennt man die auch Langobarden.
Mhm.
Und die Frauen der Langobarden, also die, wie gesagt, von der Elbe kommen, waren auch besonders streitsüchtig. Also wenn die in den, die haben nicht mit ihren Männern gestritten, sondern die römischen Soldaten, die hatten also immer Angst vor den langobardischen Frauen, weil die also auch mit Speeren und Schwertern und so gut bei der Hand waren. Mhm. Also die sind von Norden aus einem Grund, den man heute nicht mehr genau kennt, man weiß nicht genau, was der Grund war, Richtung Süden gezogen.
Okay.
Weil im Norden war es ja, weißt du, wie das da ist. Also,
so blödes Wetter auch und so.
Genau. Die sind also nach Richtung Süden gezogen und kommen schließlich in Italien an. Und in Italien lernen sie auch den christlichen Glauben. Mhm. Aber mit dem christlichen Glauben haben die ein Problem, nämlich das gleiche Problem wie du.
Ich habe gar kein Problem mit dem christlichen Glauben. Ich will ihn nur verstehen.
Ja, genau. Das geht den Langobarden genauso. Die Langobarden sagen, also pass mal auf, wir haben jetzt also den Unterschied, wir hatten ja viele Götter, also wir Langobarden da an der Elbe, da gab es also auch Bäume angebetet und was weiß ich alles, also Wotan und da gab es ja jede Menge Götter. Jetzt kommen wir also in ein Land, in Italien, da gibt es eine Religion, da geht es nur um einen Gott, sagt man. Also die viele Götter, sondern einen Gott. Aber jetzt wird es für die Langobarden kompliziert, weil der Langobarde sagt, was ist denn jetzt von wegen ein Gott? Das sind ja drei. Also erstmal Gott Vater, Nummer eins, dann haben wir noch den Sohn, das Nummer zwei Gott. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten Gott, den Heiligen Geist.
Ja.
Also entscheidet euch doch jetzt bitte mal, ist jetzt ein Gott, zwei Gott, drei Gott, was denn jetzt? Also und die können ja auch zählen, die Langobarden. Die sagen dann, also passt mal auf, also einigt euch bitte, ein Gott ist ja okay, aber dann auch bitte ein Gott.
Mhm.
Und nicht noch zwei nebenbei, also sozusagen Auswechselgötter oder Zusatzgötter, wie auch immer. Das verstehen die Langobarden nicht, deswegen gibt es eine Auseinandersetzung zwischen dem Papst und den Langobarden, weil die Langobarden, übrigens viele Menschen damals im Mittelmeer sagen, also bitte drei Götter geht gar nicht. Aber in der christlichen Lehre geht es halt um dieses Pfingstereignis. Und im Pfingstereignis sind die Apostel, der Christus ist tot, also ist zum Himmel aufgefahren, der ist nicht mehr da. Die sind jetzt sozusagen ganz alleine und verwaist und wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Und dann kommt ein Brausen vom Himmel.
Ein Brausen, ein Orkan, ein Tornado, ein Sturm.
Genau, genau. Und dieses Brausen, das erfasst die Apostel.
Mhm.
Und auf einmal können die wie in ganz vielen verschiedenen Sprachen sprechen. Also,
ja, das habe ich auch mal gelesen, genau. Also sie können sich dann auf einmal verstehen.
Die können predigen, also jetzt nicht mehr die, das ist ja sowieso ziemlich kompliziert. Was sprechen die denn eigentlich? Also welche Sprache sprach Jesus Christus?
Aramäisch.
Richtig. Altaramäisch.
Schrein gehabt, ja.
Genau, Altaramäisch. Und ich war mal mit dem Papst, mit Johannes Paul II. In Syrien. Das ist ja leider, wie du weißt, von einem ganz schrecklichen Bürgerkrieg verwüstet. Aber es gibt in Syrien einige ganz wenige Dörfer, da sprechen die Menschen noch Altaramäisch.
Ah.
Da sind wir in eine Kirche gegangen. Ich war also hoch beeindruckt, weil wir sind in eine Kirche gegangen. Und da sprach ein Priester das Vaterunser auf Altaramäisch, also wie Jesus Christus gesprochen haben soll. Das fand ich ziemlich cool.
Na gut. Okay, wir waren jetzt ganz kurz beim Brausen. Aber den Heiligen Geist, kommt da jetzt noch der Heilige Geist?
Der kommt, der Heilige Geist. Der kommt, also wie gesagt, also die Jungs haben jetzt ja, die meisten sprechen Altaramäisch. Ja. Mhm. Woher wissen wir es? Wir wissen, dass Christus sagt zu Petrus seinen Namen auf Aramäisch. Er sagt nämlich Kephas. Er sagt nicht Petrus. Petrus heißt auf Latein der Fels. Aber der Fels auf Altaramäisch ist der Kephas. Und auch als er am Kreuz stirbt und er zu seinem Vater sagt, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, Eloi, 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 Abadat, ist das auch Altaramäisch. Also wissen wir, Jesus Christus sprach Altaramäisch.
Gut.
Er konnte kein Hebräisch oder nur ein bisschen. Also du musst dir Hebräisch zu der Zeit von Jesus Christus so vorstellen wie heute Latein.
Oh,
also auch du kannst ein paar Brocken Latein verstehen, nicht so viel, nicht so viele, dann ist auch schon Schluss. Also das war ähnlich. In der Zeit von Jesus Christus war das Hebräisch die Kultsprache, also sprach man im Tempel und so, aber Jesus sprach selber Altaramäisch. Dann wurde im Jerusalem und im Heiligen Land natürlich Griechisch gesprochen und natürlich Latein, weil es ja lateinische Besatzer gab. Und an diesem Tag zu Pfingsten kommt also der Heilige Geist über die Apostel und sie können in all diesen Sprachen sprechen. Also Aramäisch und Latein und Griechisch.
Ach so, ich dachte, die verstehen sich einfach nur. Also die sprechen jeder alles. Ich dachte, sie sprechen auf einmal eine Sprache. Nee, sie verstehen
sie können ganz viele Sprachen sprechen und ganz viele Sprachen auf einmal verstehen.
Okay, sie haben so eine Google-App auf einmal sozusagen im Kopf, die alles übersetzt.
So ähnlich, ja, sagen wir es mal so. Ich hätte das jetzt nicht so gesagt, weil das ja doch sehr profan ist, wie du das erklärst. Aber
das meine ich gar nicht profan. Ich möchte das auf die Gegenwart auch mit übertragen.
Genau, okay. Also der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, den kann man sich jetzt natürlich so schlecht vorstellen, weil der Heilige Geist ist ja jetzt also nicht irgendwie, wie kommt jetzt der Heilige Geist also auf sie herab? Und deswegen einigt man sich auf eine weiße Taube.
Ah.
Als ein Symbol des Heiligen Geistes. Das ist, übrigens, du weißt ja, die Päpste haben immer noch den Fabel, dass sie weiße Tauben gerne mal fliegen lassen. Das hat immer noch mit dieser Vorstellung des Heiligen Geistes zu tun. Und wenn du in die Peterskirche kommst, dann siehst du ganz vorne eine große weiße Taube. Die symbolisiert den Heiligen Geist. Aber wie gesagt, deine Frage ist völlig richtig, weil es gibt viele Jahrhunderte lang diesen Streit zu sagen, wie kann eine Kirche, die behauptet, an einen Gott zu glauben, in Wirklichkeit immer drei Götter verehren. Das mögen die Langobarden nicht, deswegen gibt es eine Auseinandersetzung, aber im Laufe der Jahrhunderte setzt sich diese Gruppe, die sagt, nee, Gott, Heiliger Geist, Jesus ist doch einer, die setzen sich zum Schluss durch. Okay. Aber wie gesagt, lange Zeit setzen sich nicht durch, weil viele Leute es einfach nicht verstehen.
Interessant.
Und sagen,
ja, aber man sagt auch, am Pfingsten sei die Geburtsstunde der Kirche.
Genau, richtig. Ja. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche, weil Jesus ist sozusagen nicht mehr da und die gehen jetzt sozusagen los zu allen Leuten und verkünden sozusagen zum ersten Mal die frohe Botschaft.
Okay.
Das tun sie in vielen Sprachen. Und die tun sich also zum ersten Mal zusammen. Das ist eine bisschen heikle Geschichte in der Geschichte der Kirche, weil das Wort Kirche kommt im Evangelium nur ein einziges Mal vor. Also Jesus benutzt das Wort Kirche nur ein einziges Mal. Nämlich, als er zu Petrus sagt, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Sicher ist natürlich, dass Jesus von Nazareth nicht die Vorstellung einer Kirche haben konnte. Der hatte die Vorstellung einer Synagoge, weil das ein gläubiger Jude war. Aber der konnte sich unter einer Kirche, glaube ich, nur sehr wenig vorstellen. Deswegen ist das hoch umstritten, ob dieses Wort Kirche nicht sehr viel später in das Evangelium reingeschrieben worden ist. Aber wie gesagt,
Pfingsten, ganz großes Ding.
Die gehen also los, reden in verschiedenen Sprachen, verkünden zum ersten Mal das Gottes Wort. Und natürlich, sagen wir es mal ganz banal, die Vorstellung, dass die Botschaft verkünden, du wirst nach dem Tod weiterleben. Ich weiß, dass du daran nicht glaubst, aber wenn du mal
Das weißt du ja gar nicht. Ich finde das schon, sehr, sehr traurig, wenn dann da überhaupt nichts kommt. Und ich verstehe auch, dass der Mensch sowas braucht, um überhaupt zu überstehen. Also,
ich wollte damit sagen, es ist natürlich schon eine, Franziskus hätte gesagt, große Hoffnung,
auf die
wir da bauen. Und wenn es stimmen würde, wäre es ja toll. Also
wäre ich total dafür.
Ich auch.
Absolut.
Also deswegen,
Ich kann das total verstehen, weil ich meine, wenn man sich einfach nur überlegt, das Ganze hat überhaupt keinen Sinn und irgendwann sind wir weg und das war's, dann finde ich eine ziemlich traurige Vorstellung.
Richtig, genau.
Und es gibt kein Gut, kein Böse und nichts wird irgendwo da mal, also jeder könnte ja theoretisch so bescheuert sein, wie er will und nichts rächt sich mal in irgendeiner Form, das fände ich nicht
freundlich. Genau, und das Tolle an Pfingsten ist halt, da geht es also los und man beginnt, es gibt ja Pfingstkirchen, wie du sicher weißt, also Pfingstler. Das sind früher, bevor Franziskus Papst wurde, haben die Katholiken böse zu denen gesagt, das sind ja Sekten, weil die anders geticken als die Katholiken. Franziskus hat dann den Satz gesagt, sind im Vatikan viele vom Glauben abgefallen, als er gesagt hat, wieso beschimpfen wir die eigentlich als Sekten? Die könnten ja genauso gut zu uns sagen, wir sind eine Sekte, wenn auch eine etwas große Sekte.
Ja, guter Satz. Ich meine, Perspektivwechsel kann nicht schaden.
Genau, richtig ist, also dieses Pfingstereignis, das ist ein ganz wichtiger Anfang. Mhm. Und wie gesagt, es hat halt auch damit zu tun, dass es mit diesem weit zurückliegenden Streit jetzt Gott 3 oder 1.
Okay, aber ich wollte natürlich einmal wissen, der Papst so, wie wichtig war für den Pfingsten, was hat er gemacht? Und mir fällt da gerade noch schnell eine Hörerfrage ein, die bei mir eingetrudelt ist. Da wollte jemand wissen, ob der Papst einfach an Feierabend mal im Jogginganzug rumlaufen kann oder ob es auch tut. Was denkst du?
Also es gab diese Diskussion ganz ernsthaft unter Papst Johannes Paul II. Da ging es darum zu sagen, muss eigentlich ein Papst immer wie ein Papst angezogen sein? Ist das eigentlich nötig? Und er hat da ganz klar Position bezogen und hat gesagt, ja, der Papst ist immer Papst, auch beim Zähneputzen, auch beim zu Bett gehen ist der Papst der Papst. Das heißt, der Papst hat seine Kleidung zu tragen. Das gilt aber auch, das wollte er für jeden Priester. Er hat gesagt, ich sehe das nicht gern, wenn Priester in Freizeitkleidung und Jogginganzug und T-Shirt durch die Gegend laufen.
Aber worin schlafen die denn? Auch in so einem Gewand?
Nein, die schlafen dann in einem Schlafanzug oder was weiß ich, im T-Shirt. Aber dann schlafen sie halt. Also und unter Franziskus änderte sich das dann. Bei Franziskus war das egal. Der hat also ist ja ganz zum Schluss, das war der letzte Auftritt in der Peterskirche, ist er ja mit einer schwarzen Trainingshose und einem Poncho durch die Peterskirche hat er sich fahren lassen.
Das ist lustig.
Der hat da überhaupt keinen Wert drauf gelegt. Das war dem völlig egal. Ja, okay. Also das hängt von jedem Papst ab. Ich glaube, dass der neue Papst Leo XIV. Bei allen offiziellen Anlässen sehr darauf achten wird, dass er päpstlich gekleidet ist. Ja, aber er hat sich ja einen freien Tag sozusagen genommen Dienstag, wenn er seine Mitbrüder besucht. Und ich denke mal, dass er ab und zu noch mal Tennis spielen wird. Ich glaube, da zieht er einfach auch einen Jogginganzug an. Ich glaube, der ist, was das angeht, eher locker. Da er ja auch als Kardinal mehrmals die Woche in ein Fitnessstudio gegangen ist,
Vielleicht macht er nur Sport, damit er endlich mal was Gemütliches anziehen kann. Vielleicht mag er gar keinen Sport. Er geht dann einfach immer nur, tut so, als wäre er schon wieder auf dem Weg zum Tennisplatz und wieder zum Fitnessstudio, damit er einfach in Jogginghose rumlaufen kann.
Nein, ich glaube, dass er wirklich gerne Tennis spielt. Deswegen glaube ich, dass er mit seiner roten Kardinalskäppi wird er, glaube ich, auch weiter Tennis spielen. Aber dann
die kann hat er auch dabei?
Ja, der hat eine rote
Skäppi. Aber wie hält die denn? Ist die so mit so einer Klammer fest?
Nein, das ist keine Kardinalsmütze, sondern
also so ein Käppi, so ein richtiger Schirm.
Ja, genau, wie Schirm, eine so. Schirmmütze.
Ja,
wie,
gut, okay. Na gut, hätten wir das auch geklärt. Und wie steht es jetzt sonst so um ihn? Also jetzt muss er ja so langsam auch mal so Alltag, so politische Dinge auch oder wie auch immer irgendwas beschließen. Ich habe ja keine Ahnung, wie das aussieht.
Ja, was macht er denn so? Die Schonfrist ist zu Ende. Er muss jetzt. Ja, so schlimm das ist, er muss jetzt in diese alten Gräben wieder. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wenn ein Papst verstirbt und ein neuer Papst gewählt wird, dass die alten Probleme verschwinden. Die sind ja nicht verschwunden, sind alle immer noch da. Und auch die Streitereien sind noch da. Und einer der ersten ist natürlich, in welche Richtung geht das Pontifikat? Geht es zurück oder geht es nach vorne? Und da gibt es eine ganz einfache Messlatte. Und das ist die alte lateinische Messe.
Aha, das musst du mir jetzt nochmal erklären.
In der alten lateinischen Messe, die wurde, wie der Name schon sagt, auf Latein gelesen. Der Priester stand mit dem Rücken zur Gemeinde. Der guckte sie nicht an. Und wie gesagt, sie wurde nicht in den Landessprachen gelesen, sondern auf Latein, sodass kein Mensch etwas verstand. Bis da die Reform kam, durch das Zweite Vatikanische Konzil, wurde das abgeschafft. Mhm. Seitdem steht der Priester wieder mit dem Gesicht zur Gemeinde und spricht in der Landessprache. Und es gibt aber sehr konservative Kreise, die gesagt haben, diese alte Messe ist so toll, besonders feierlich, die würden wir gerne machen. Das gibt zwei ganz simple Probleme damit. Ich kenne persönlich von den wirklich hunderten Priestern, die ich kenne, keinen einzigen, der das überhaupt noch kann. Mhm. Weil dieser Ritus ist ziemlich kompliziert. Also du musst da Handschuhe anziehen und ganz bestimmte Sachen machen. Also wenn du heute selbst wenn du einen etwas älteren Kardinal fragst und sagst, könnten Sie eine lateinische Messe lesen, würde er sagen, nee, ich kann das gar nicht mehr. Weil die letzten, die ausgebildet wurden in sowas, war ja in den 60er Jahren. Also die sind vor über 60 Jahren ausgebildet worden. Das heißt, es gibt relativ wenig.
Inhaltlich hatten wir das nicht mal besprochen, als wir den Konklavomat gemacht haben. Ich glaube, da war das eine Frage, ob man dazu steht oder nicht, weil da auch so antisemitisches Zeug noch irgendwie drin war.
Ja, das ist der springende Punkt. Ja, das ist der springende Punkt.
Ich habe schon gelernt.
Ich bin so stolz auf dich, meine
Liebe. Ich bin auch gerade ganz begeistert, dass da irgendwas hängen geblieben ist bei mir.
Siehst du? Naja, das ist ein sehr ernstes Thema, weil wenn Leo der 14. tatsächlich wieder die alte lateinische Messe zulässt, dann muss er, ob er will oder nicht, über den heikelsten aller Punkte sprechen, weil während des Karfreitagsgebets in der alten lateinischen Messe beteten die Katholiken über Jahrhunderte: Herr, bewahre uns vor den hinterhältigen Juden, perfidis Hebräis.
Das geht natürlich und überhaupt nicht. Nee.
Das wollte ich gerade sagen. Hm. Also diese Form von Antisemitismus, die es also viele Jahrhunderte in der katholischen Kirche gegeben hatte, das brauche ich dir ja nicht zu erzählen, wozu das letztendlich geführt hat.
Ja.
Das ist so ein Punkt, da kann der Papst nicht einfach sagen, ja, war eben so und wird weiter so gebetet, sondern da muss jetzt was kommen. Mhm. Aber es hat eine ganz wichtiger Wallfahrtsort in Frankreich, Chartres, hat also eine Stellungnahme einverlangt. Was ist denn jetzt lateinische Messe, ja oder lateinische Messe, nein? Und er hat nicht wie Franziskus hatte da ganz klare Haltung zu, hat gesagt, lateinische Messe, dummes Zeugs. Will ich nicht, brauchen wir nicht. Alles Quatsch. Dazu kam dann noch diese Antisemitismus-Geschichte, dass er gesagt hat, also das ist so eine Sache, die können wir komplett über Bord werfen. Mhm. Brauchen wir beim besten Willen nicht mehr, haben wir überholt.
Und Leo zweifelt jetzt wieder.
Und Leo ist jetzt da wieder so drauf, dass er, glaube ich, Verständnis dafür hat für die Tradition. Mir ist heute was eingefallen. Ja. Da wollte ich eigentlich noch mal mit dir darüber sprechen, weil das ist eine Geschichte, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also Leo 14 ist ja, wie du weißt, mein vierter Papst.
Ja.
Und der erste Papst war Johannes Paul II. Und Johannes Paul II. War ein sogenannter Spätberufener. Das heißt, der wollte nicht von Anfang an Priester werden, sondern der hat eine ganze Zeit lang damit geliebäugelt, eine Schauspielerkarriere zu machen.
Mhm. Lustig.
Ja. Also der hat nicht gleich gesagt, Altar, sondern der hat gesagt, eigentlich finde ich das im Schauspieler ganz toll. Der hat sich daran ja auch verliebt damals. Also es gibt so eine Liebesgeschichte. Und erst danach, und da hat es zwei Ereignisse gegeben, die sehr einschneidend waren, dass er sich entschieden hat, Priester zu werden. Der eine ist schlicht und einfach der Überfall auf Polen. Mhm. 1939, da ist Johannes Paul II. 19 überfällt die Wehrmacht Polen. Das hat einen Schock in ihm ausgelöst, klarerweise. Und das Zweite ist, seine Mutter stirbt sehr früh. Mhm. Er hat also immer so ein Bindungsproblem. Das hat er auch zugegeben sogar. Mhm. Verehrt ja Maria so sehr und so. Das ist so eine Geschichte. Aber wie gesagt, vor allem dieser Überfall auf sein Heimatland und die vielen Toten und das, was da passiert ist, das muss ihn so erschüttert haben, dass er glaube ich, diesen Weg gehen wollte. Aber das war, wie gesagt, seine zweite Wahl.
Ja, okay.
Ratzinger, mein zweiter Papst, war kein Spätberufener. Mhm. Ratzinger war von Kindesbeinen an immer überzeugt davon, dass die Kirche der richtige Weg für ihn ist. Er hat immer eine Geschichte erzählt, die fand er sehr lustig. Er erinnert sich daran, dass er Schüler ist und Messdiener und sieht das Auto des Münchner Kardinals und ist unheimlich beeindruckt von diesem großen Auto und von dem Kardinal und sagt, so ein Auto will ich auch. Das ist so eine Kindergeschichte, aber richtig ist, er hat seine ganze Schulzeit, von Anfang an, sein Studium, sein Interesse, das war sofort, ging in Richtung Kirche. So also kein Spätberufener.
Auch, wie bei Leo.
Genau.
Und dazwischen Nummer war wieder der Nicht-Spätberufene.
Richtig. Genau. Franziskus war Chemielaborant.
Ach ja.
Der hat eine Ausbildung gemacht. Der hat ja mal in einem Club gearbeitet und da Leute rausgeschmissen.
Frau,
ja. Hatte hat er ja zugegeben, war zweimal also ganz schrecklich über beide Ohren verliebt.
Oh.
Ganz heftig. Und kommt auch dann erst in einem zweiten Schritt zur Kirche. Mhm. Also komisch ist, die beiden Päpste, Johannes Paul II. Und Franziskus, haben eine ganze Menge gemein, weil beide sind Päpste, Priester, verehren die Kirche, aber nicht so total wie Josef Ratzinger und Leo der 14. Leo der 14., und ich glaube, dieses Muster langsam erkennen zu können, ist sehr ähnlich wie Josef Ratzinger, ein großer Verehrer dieser Institution. Ich mache dir mal ein Beispiel, dann macht das mal klar.
Ja, ich fair.
Es gab einen Riesenstreit im Jahr 1999. Da ging es um Folgendes. Papst Johannes Paul II. Hatte sich überlegt, ich zelebriere das heilige Jahr 2000. Ein ganz wichtiges heiliges Jahr 2000, nach der Geburt von Jesus von Nazareth. Super heiliges Jahr. Da hat es auch irgendwelche komischen Verschwörungstheoretiker gegeben, die sagt, die Welt wird untergehen.
Welt geht unter, daran erinnere ich mich noch. Ja, ja. Und wir kriegen morgen kein Geld mehr aus den Automaten und was weiß ich.
Jahr 2000, Weltuntergang. Und Johannes Paul II. Wollte dieses Jahr zelebrieren. Und zwar genau wie eine katholische Messe. Und wie du noch nicht weißt, aber bald im Auswendigen wissen wirst, also zu Beginn einer katholischen Messe steht das Schuldbekenntnis. Also bevor man irgendwas in dem Gottesdienst losgeht, sagt man meine Schuld, mea culpa, mea maxima culpa, meine große Schuld. Also man gesteht seine Schuld. Das ist der Beginn einer jeden Messe.
Da könnte ich jetzt viel zu sagen, aber ich lasse das jetzt mal.
Und Johannes Paul II. Hat gesagt, dann machen wir das Gleiche. Zu Beginn des Heiligen Jahres gesteht die katholische Kirche ihre Schuld ein. Das ist ja als Plan erstmal äußerst naheliegend. Weil wenn du dir überlegst, was die angerichtet haben das in den vergangenen 2000 Jahren. Ich kann jetzt da nicht, ich will jetzt da nicht auf alles eingehen, aber ich sag mal nur mal die schlimmsten Sachen. Also was weiß ich, der 30-jährige Krieg war auch ein politischer Krieg, selbstverständlich. Aber ausgelöst wurde er zweifellos durch die Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Lutheranern. Das kann man nicht nur den Kirchen in die Schuhe schieben, das ist richtig. Es gab viele andere Aspekte. Aber dieser katastrophale Krieg mit 5-6 Millionen deutschen Toten auf deutschem Boden, das war der schlimmste Krieg, den sie auf deutschem Boden gegeben hat. War verheerender als der Zweite Weltkrieg. Also das ist ohne die Religion gar nicht denkbar. Die Verfolgung von Minderheitengruppen, die Katerer, die umgebracht worden sind, die Albigenser, da hat es ja richtig Kreuzzüge gegeben, die Kreuzzüge selber. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil manchmal haben die Muslime uns angegriffen, wir haben die Muslime angegriffen. Aber eins kann man auf jeden Fall sagen, ohne Religionen wären diese massiven Konflikte gar nicht denkbar gewesen.
Ja, auch die Rolle im Dritten Reich war jetzt auch nicht richtig gerade vorbildlich.
Richtig. Ganz genau, im Dritten Reich hat die katholische Kirche überhaupt nichts gerissen. Katholische Deutsche haben katholische Polen erschossen, ohne dass irgendjemand da eingegriffen hat. Und es waren katholische Soldaten, die Auschwitz verursacht haben. Also das dazu kommt ja noch, das muss man auch mal sagen, die Päpste haben den Portugiesen die Sklavereien erlaubt. Also es gibt ein Dekret, da steht drin, ihr dürft alle Nichtchristen in Afrika versklaven, so wie es euch gefällt. Also die ganze Kolonialisierung geht auch zu einem großen... Ich will jetzt gar nicht hier...
Ja, schon klar. Und wenn wir jetzt noch aktuell nicht, das heißt, wir reden nicht, wir erwähnen es nicht, aber Thema Missbrauch ist natürlich auch ein ganz aktuelles Thema. Das
ja, genau. Ich wollte dazu nur sagen, also zum Thema Schuld der Kirche gab es mit Sicherheit was zu sagen.
Ja.
Deswegen hat Johannes Paul II. Gesagt, bevor wir überhaupt irgendwas machen in dem Heiligen Jahr, gestehen wir erstmal unsere Schuld ein. Das wollte Josef. Ich fand es eine super Idee. Ja. Wir waren auch ganz begeistert. Ich fand, das war auch wie ein Paradigmawechsel. Also die haben wirklich eine neue Richtung eingeschlagen. Zumal Johannes Paul II. Schon vorher gesagt hat, wir haben Menschen wie zum Beispiel Galilei fürchterliches Unrecht angetan. Da hat die Kirche völlig daneben gelegen. Also ich will damit sagen, das war die Idee von Johannes Paul II. Und dann kam Josef Ratzinger und Josef Ratzinger sagte, das geht auf gar keinen Fall. Dieses Schuldeingeständnis der Kirche können wir nicht machen, aus einem ganz einfachen Grunde. Gott hat die Kirche gegründet und die Kirche kann nicht schuldig werden.
Es
ist unmöglich. Denn nur Menschen, die zu einer Kirche gehören, können Fehler begehen. Päpste, Kardinäle, aber die Kirche als Institution, nein. Die ist für immer rein. Und da hat sich Johannes Paul II. Mal durchgesetzt und hat gesagt, nein, das ist nicht so. Und er hat auch, daran erinnere ich mich gut, aus seiner eigenen Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg berichtet und hat gesagt, also dass auch im Zweiten Weltkrieg nicht nur die deutsche katholische Kirche, aber vor allem natürlich die deutsche katholische und die deutsche evangelische Kirche übrigens auch, nicht nur in geringem Maße sich der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht haben, sondern in ganz massiver Art und Weise, das brauche ich jetzt ja nicht länger auszuführen, du verstehst klar, genau, was ich meine. Ich wollte dazu nur sagen, Johannes Paul II. Hat gesagt, die Kirche muss über ihre Schuld reden. Ratzinger wollte das auf gar keinen Fall.
Und jetzt bei Franziskus ist wieder der Verdacht. Ja, genau.
Ist es genau das Gleiche gewesen. Ja, Franziskus hat auch gesagt, wir müssen über die Missbrauchsopfer nicht nur reden, wir müssen an die Orte fahren. Wir müssen, der Papst Franziskus wollte diese Reise nach Kanada machen. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte. Die indigenen Kinder wurden 150 Jahre lang aus den Familien gerissen, um die sogenannten Wilden zu zivilisieren. Das war in katholischen Internaten, die übrigens maßgeblich von Frauen betrieben wurden. Da sind diese Kinder an Krankheiten, Unterernährung, sexueller Gewalt, wie die Fliegen gestorben.
Thema zivilisieren, also fürchterlich.
Ja, genau, so viel zum Thema zivilisieren. Also ich war bei dieser Reise dabei, ich habe mit den Indigenen gesprochen. Wir waren zunächst bei den Craw, und sind dann weiter zu den Inuits, also die in der Nähe des Nordpol leben. Und ich bei den Inuits, muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich noch erschütternder, weil da war eine sehr alte Dame, die in eine solche Institution überlebt hat. Also man weiß heute von mindestens 8000 toten Kindern. Ja. Das ist die unterste Grenze. Also man geht von einer sehr viel höheren Dunkelziffer aus. Und diese Frau sagte dann zu mir, also wir sind in dieser kirchlichen Institution ständig geschlagen worden. Wir mussten raus in den Schnee. Über Nacht, wobei einige von uns erfroren sind. Und wir wurden immer geschlagen, weil man wollte uns das Gebet für Maria beibringen und stricken. Und unser Vater hatte uns beigebracht, wie man Seehunde tötet. Weil das war die Ernährung unseres ganzen Lebens.
Natürlich, überlebenswichtig, ja.
Ja, wir haben gelernt, wie man ein Kanu durch Eiswasser leitet. Wir haben gelebt, wie man mit den Tieren lebt. Wir haben gelernt, wie man Höhlen baut. Und all das sollten wir unbedingt vergessen, weil die Nonnen gesagt haben, ihr seid Wilde, wenn ihr sowas wisst. Deswegen müsst ihr stricken lernen und kochen.
Und Maria anbeten.
Also das Leben wie in einem Haushalt in Münster. Ja, das aber Kloster, bitte am Nordpol. Ja. Es gibt eine ganz, ganz, ganz schreckliche Episode, was die Inuits angeht, die sind, um sie zu zivilisieren, wollte man, dass sie aufhören, ihren normalen Lebensstil zu führen, also Robben zu jagen. Die haben seit Jahrhunderten diese Art gelebt und sie haben sie auf eine Insel verfrachtet, wo sie Ackerbau betreiben sollten. Der Boden war aber ungeeignet. Man konnte da keinen Ackerbau betreiben, weil das Permafrostboden war. Und die Menschen haben versucht, sich von der Rinde der Bäume zu ernähren, sind dann aber zu Hunderten verhungert.
Das ist so traurig alles,
Das sind Dimensionen, die sind ganz, ganz schrecklich. Und Franziskus
und auch
hat gesagt.
Sadismus auch immer, weißt du, wenn du so erzählst, wie die Kinder dann auch so gequält werden und nach draußen, das ist ja richtig sadistisch, das ist ja nicht einfach.
Ja, die
nur
haben
Dummheit,
die in den, die haben sie, nein, nein, weiß, die haben sie, leben. Ja. Es gab mehrere, die mir erzählt haben, wir sind also zur Strafe, mussten wir einfach draußen im Schnee bleiben und wenn wir erkältet sind, hat man uns die Medikamente verweigert, weil die Tatsache, dass wir Wilde waren, die wollten, sagte die, dass wir Wilde waren, aus uns rausprügeln. Und ich habe auch mit einer anderen Frau gesprochen. Ich glaube, das war eine der schwierigsten Papstreisen meines ganzen Lebens. Weil ich war ja in dem Tross des Vatikans und du kamst dir ja schon allein deswegen schuldig vor.
Ja.
Auch weil du weißer warst. Und dazu kam, es ging die ganze Zeit um sexualisierte Gewalt. Und wir haben dann unter uns im Vatikan-Tross also eine Verabredung getroffen. Wir haben gesagt, es gibt keine Fragen, sondern nur Frauen, die freiwillig darüber sprechen wollen. Mit denen sprechen wir, aber es gibt keine Fragen. Also wir gehen da jetzt nicht rum und sagen, was ist ihnen passiert.
Will die auch nicht retraumatisieren. Nee.
Genau, deswegen haben wir also so einen Pool eingerichtet und haben das auch kommuniziert und haben gesagt, wenn jemand von Ihnen darüber sprechen möchte, hören wir gerne zu. Wenn Sie das nicht möchten, werden wir Ihnen da zu diesem Thema keine Fragen stellen. Und dann kamen zu meiner Überraschung wahnsinnig viele Frauen. Also ich habe gedacht, das werden 2, 3 sein, das war nicht so. Die standen also richtig Schlange, das waren ganz viele, die wollten unbedingt ihr Erlebnis erzählen und haben dann erzählt, dass also Priester in ihre ja, also sie vergewaltigt haben als Kinder. Was das, die haben von den Selbstmorden erzählt, also junge Mädchen, die sich umgebracht haben, weil sie das nicht mehr ausgehalten haben. Ordensfrauen, die das organisiert haben, dass Priester in diese Institutionen kommen, um dort Mädchen zu vergewaltigen. Das war, und Franziskus hat gesagt, das ist meine Kirche. Ich will dahin, ich will mit den Leuten sprechen. Das ist im Namen der Kirche geschehen. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Ich will damit sagen,
beide Päpste, die beide Spätberufene waren, die beide schon was anderes gemacht haben,
genau,
die haben beide gesagt, auf eine andere Art und Weise, aber beide gesagt, okay, die Kirche ist eine tolle Geschichte, aber wir müssen auch sehen, dass es nicht nur eine von Menschen gemachte Kirche, sondern dass diese Institution gefährlich sein kann. Und dass sie für manche Menschen lebensbedrohlich war.
Und jetzt hast du so ein bisschen die Befürchtung,
dass das, was Ratzinger wollte, nämlich seine lebenslange, das kann ich gar nicht sagen, glühende Liebe für diese Kirche, also das meine ich jetzt überhaupt nicht ironisch, das meine ich ganz ernst. Der war also, ich glaube, dass das in dem Leben von Robert Prevost Bob sich jetzt wiederholt, weil
der
ich habe doch damals diese paar Sätze eingespielt mit seinem Bruder John, und der sagte ja, dass mein Bruder Priester werden wollte, das war immer klar. Der hat nie den geringsten Zweifel daran gelassen. Der wollte sofort in ein Internat, der war sofort im Seminar und ich habe so das Gefühl, dass diese zutiefste Verehrung für die Institution sehr ähnlich bei Leo dem 14. ist, wie sie bei Papst Benedikt im 16.
war. Ich glaube, das macht ja auch so Scheuklappen, weißt du, wenn du überhaupt nicht rechts und links mal das Leben gesehen hast und wie es den Menschen geht und wie die leben.
Das ist der falsche Weg, weil das stimmte bei Josef Ratzinger. Josef Ratzinger hat sein ganzes Leben in einer Studierstube verbracht. Er hat ganz kurze Zeit mit echten Menschen auf der Straße zu tun gehabt. Das war bei Leo dem 14. völlig anders. Der hat 15 Jahre lang in Schafsställen geschlafen.
Stimmt, haben wir drüber.
Auf Pferden durch die, der hat dem Stand der Schlamm bis zu den Knien. Das alles ist ganz anders. Also das echte Leben kennt er ohne jeden Zweifel. Aber ich glaube, dass diese unendliche Hochachtung vor der Institution, dass das ähnlich ist. Es gibt noch ein anderes Indikativ. Es gab das Jubiläum, also ein Fest zum Heiligen Jahr, das ist ganz normal. Weißt du, im Heiligen Jahr gibt es bestimmte Berufsgruppen, die haben dann ihr eigenes Fest. Die Polizei, die Armee, die Lehrer, die die Müllmänner. Es gibt also jede Menge Feste von, die Journalisten haben ihr Heiliges Jahr. Hm. Und jetzt dran waren also nicht die Journalisten, sondern die innerkirchlichen Bewegungen. Also was sind innerkirchliche Bewegungen? Also innerkirchliche Bewegungen, fangen wir mal, doch, das verstehst du sofort, weil es ganz einfach ist. Der heilige Franz von Assisi ist eine innerkirchliche Bewegung, die Franziskaner. Der heilige Franz von Assisi hatte einen sehr reichen Vater. Der Name Franziskus kommt überhaupt daher, dass die mit den Franzosen viel Handel betrieben haben. Da kommt der Name Franziskus, ein Franzmann aus Assisi, der beschließt, ein super einfaches Leben zu führen, arm zu sein, für die Armen da zu sein. Die Arme, das ist, und gründet sozusagen eine innerkirchliche Bewegung, die Franziskaner, ein Orden. Jetzt denkt man heute, der normale Lutheraner denkt mit Martin Luther, der ja auch Augustiner war, ist die Zeit der Orden vorbei? Nein, das ist natürlich nicht so. Es gibt immer wieder neue Gründungen. Es gibt ganz viele Frauenorden, die werden im 19. Jahrhundert gegründet, im 18. Jahrhundert. Und es gibt auch ganz moderne Orden. Und die sind also erst wenige Jahrzehnte alt. Und einen von denen kennst du natürlich, weil den jeder kennt, weil in jedem Gruselfilm mit dem Vatikan vorkommt, nämlich Opus Dei.
Ah ja, stimmt.
Die kennst du bestimmt, dass die gelten, die kommen bei dem einen oder anderen.
Sakrileg und so geht es da nicht auch drum, ich weiß gar nicht.
Ja, da gibt's, also es geht genau, geht's, das sind Killer und ganz gefährliche Leute. Und, ja, genau, und die sind also ganz extrem bei Opus Dei und so. Und die hatten, ich habe übrigens an der Hochschule von Opus Dei in Rom mal einen Kursus gemacht, also so schlimm sind die nicht.
Okay.
Neben Opus Dei gibt es auch andere Bewegungen. Eine Superbewegung sind die Neokatechumenalen oder Spitzname die Neos.
Die Neos, wer sind denn jetzt die? Also was machen die denn?
Gehen zurück auf einen Gründer, der heißt Kiko Arguello aus Spanien. Und der hatte eigentlich einen ganz banalen Plan. Der hat gesagt, es gibt einen Weg sozusagen zur Heiligkeit. Wir müssen nämlich den Katechismus alle wieder lesen, also die Regeln der katholischen Kirche. Also das war eigentlich eine ganz simple Bewegung. Der hat gemerkt, der Katholik, der geht Weihnachten in die Kirche und Ostern.
Genau.
Und dann nochmal zur Taufe und zur Kommunion. Und das war's aber auch. Ja. Aber der hat ja gar keine Ahnung mehr, wozu die Religion überhaupt da ist. Deswegen müssen wir die Leute sozusagen nochmal missionieren. Die müssen wieder stramme Christen werden. Deswegen gehen sie einen Weg, den neokatechumenalen Weg zur Heiligkeit. Also wenn du denn zu Ende gegangen bist, dann hast du also viele Stufen durchlaufen und dann bist du sozusagen fertig und bist auch ganz nah am Himmel und schaffst es sozusagen schon mal so das Ticket zu ziehen, dass du auch ins Paradies kommst.
Okay, und dafür muss ich dann wieder ganz viel Bibel lesen und ganz viel auswendig lernen und ganz viel beichten oder was?
Musst beichten. Du gehst in deinen Bibelkreis, der ist in deiner Gemeinde und Franziskus fand diese ganzen Bewegungen, sowohl die Neos als auch Opus Dei und einige andere, die es noch gibt, überhaupt nicht gut. Franziskus, der hat immer das Gleiche gesagt, der ist ja leider tot.
Ja, ich weiß, aber
ja, ich kann
ihn ja im Nachhinein noch mal ein bisschen ehren. Ja,
ja, tu das, das tue ich jeden Tag. Auf jeden Fall, der hat gesagt, das ist doch totaler Quatsch, in einer Kirchengemeinde so eine Art Elitegruppe zu bilden fürs Paradies. Was für ein Blödsinn. Der liebe Gott wird doch nicht im Himmel sein und sagen, pass mal auf, die hat ihre Hausaufgaben gemacht, die kommt ins Paradies, die aber nicht, die muss in die Hölle. Das ist doch totaler Schwachsinn. Deswegen hat er gesagt, diese Gruppierungen, also die besonders katholischen Gruppierungen, also wie zum Beispiel die Neos, die spalten eher Gemeinden. Also anstatt, dass sie einer Kirchengemeinde gut tun, weil Franziskus hat immer gesagt, alle zusammen. Sein Lieblingsspruch ist übrigens nicht von einem Katholiken, sondern sein Lieblingsspruch ist von Konfuzius.
Ach, das, wie süß.
Ja, ja, Franziskus sagte immer einen Spruch von Konfuzius und er sagte immer, wenn du eine kurze Strecke rasch zurücklegen willst, so laufe allein. Wenn du einen weiten Weg vor dir hast und viel auf dem Weg zu erledigen, dann geh immer mit allen zusammen. Fand ich immer sehr überzeugend. Ja, genau. Und deswegen hat er gesagt, diese Kirchengemeinden müssen sich zusammentun, statt dass es gespalten wird in ein paar Superheilige und den ganzen Rest. Das ist doof. Deswegen hat er mit den Bewegungen eher Probleme gehabt. Also er hat das nicht gefördert. Im Gegenteil, er hat viele Leute, die bei Opus Dei was zu sagen haben, rausgeschmissen. Der hatte also innerhalb der katholischen Kirche, in der Spitze der katholischen Kirche, hatten die Leute der Bewegungen eigentlich nichts mehr zu sagen. Und das hat jetzt Leo anders ausgelegt. Er hat jetzt einige von den Neos empfangen, auch den Gründer Kiko Arguello. Und das haben viele alte Fans von Franziskus, ich auch, mit einer gewissen Sorge gesehen, weil man gesagt hat, okay, diese Bewegungen, die tun ja auch viel Gutes, das ist ja auch wahr, aber sie haben auch so ein bisschen Sektierertum.
Ja, und deswegen ein scharfer Wind jetzt im Vatikan. Was?
Ja, das geht zu weit, das mit dem scharfen Wind, aber richtig ist, er muss jetzt Entscheidungen treffen. Das ist sein, er kann bei einigen Punkten nicht mehr sagen, mal gucken oder sowohl als auch, sondern in einigen Fragen muss er jetzt sagen, ja oder nein. Und meine Liebe, ja, ich weiß, meine Liebe, deswegen wird es für uns beide jetzt ganz spannend werden, weil es wird ein Sturm aufziehen vor diesem Papst. Ja,
also weht doch ein scharfer Wind, aber nicht ein scharfer, es weht ein Wind.
Es wird ein Orkan. Das ist kein scharfer Wind mehr, meine Liebe. Das ist ein Orkan, der kommt, weil er muss einige Dinge angehen, die sind äußerst heikel. Eins der Punkte haben wir Deutsche produziert. Das ist der Fall des Kölner Kardinals Rainer Maria Wölki.
Oh ja.
Der wie du wahrscheinlich weißt, richtig. Und das ist ein Phänomen, ich habe das relativ spät mitbekommen. Du erinnerst dich, wir beide hatten mal gemeinsam eine Erfahrung, was das angeht. Das endete für mich in Bremen. Das endete für mich überhaupt nicht gut. Den Abend, wenn ich Albträume habe, träume ich da manchmal noch von.
Der Anfang war doof. Wollen wir es eben kurz erklären? Oder?
Nee, das würde ich mal sagen, heben wir uns für das nächste Mal auf. Weil ich wollte nur sagen, du verstehst jetzt, allein der Name Wölki führt in Deutschland zu Explosionen.
Ja.
Und das Zweite ist, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Es hat mehrere wichtige Institutionen gegeben, die gesagt haben, Franziskus hat diese Entscheidung verschleppt.
Also
worum geht es? Es geht darum, soll Rainer Maria Wölki Erzbischof in Köln bleiben oder soll er es nicht? Der Vorwurf an Franziskus war verschleppt worden und jetzt muss Leo eine Entscheidung treffen. Nämlich entweder er tut nichts dann hat er eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen, ich belasse es dabei, auch dabei, dass der Unmut in der Diözese Köln gewaltig ist. Das ist ja, das kann man ja auch statistisch sehen, weil die Diözese Köln war jahrhundertelang die Diözese mit den meisten Mitgliedern. Das haben sie sich verloren. Durch die massiven Austritte ist die Diözese mit den meisten Mitgliedern in Deutschland mittlerweile Münster, nicht mehr Köln. Da muss er eine Entscheidung treffen. Und das Zweite ist, es geht um einen verurteilten Straftäter, Kardinal Béchoux. Auf den wartet eine lange Haftstrafe wegen illegaler Geldgeschäfte. Auch da muss er jetzt eine Entscheidung treffen. Wird er ihn begnadigen? Dann könnten viele sagen, das ist eine Vertuschung. Oder muss er wirklich den Fortsetzung des Prozesses zustimmen? Das bedeutet dann auch, dass dieser Mann als erster Kardinal der Geschichte eventuell im Gefängnis landet für viele Jahre.
Puh, also da ist ja, also gut. Und glaubst du, Papst Leo kann jetzt noch schlafen, wenn bei diesen Entscheidungen? Weil ich hatte es so ein bisschen so verstanden, dass er eigentlich auch gerne alle ja doch schon wieder in Harmonie zusammenbringen möchte. So am Anfang habe ich so verstanden, dass er eigentlich so ein Vermittler sein wollte und dass er wieder die Welt zusammenbringen will.
Das hast du absolut richtig verstanden. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das doppelt schwer für ihn. Mhm. Der ist nicht wie Franziskus. Franziskus hatte ja, was das angeht, eine ganz klare Linie. Der hat die Leute gefeuert, weil sie ihm nicht gepasst haben.
Ja, und dem war egal, was die Leute sagen.
Das war ihm ganz egal. Mhm. Und der war ja auch, wie du weißt, der politischste Papst seit langer Zeit. Seine erste Aktion war, ich fahre nach Lampedusa und sage, jeder, der gegen die Aufnahme von Einwanderern, und zwar ohne jede Bedingung ist, auch wenn sie kommen, weil sie um ein besseres Leben kämpfen, der ist auch gegen mich. Das war ja eine ganz klare Geschichte. Das hat alles Leo XIV. Nicht. Und jetzt denke ich mal, muss er diese harten Sachen anpacken? Und da bin ich echt gespannt. Weil ich glaube, er hat im Fall Wölki keine Zeit und im Fall Béchoux hat er auch keine Zeit.
Das heißt, wenn wir nächste Woche sprechen darüber ganz intensiv, du musst mir das genau erklären, damit ich das damit ich weiß, was da los ist. Ist vielleicht schon irgendwas passiert oder glaubst du noch nicht jetzt innerhalb einer Woche?
Ich glaube, dass das unmittelbar bevorsteht.
Oha.
Und ich glaube, dass du damals meinen Albtraum mir noch mal erzählen musst.
Ja, den kann ich gerne noch mal erzählen. Ich gucke ihn mir noch mal an.
Okay, und dann, dann freue ich mich auf nächste Woche, meine Liebe. Auch wenn es nächstes Mal mein Albtraum wird und es um Kardinal Wölki gehen wird.
Ja, gut, aber das ist ja sehr, sehr spannend. Also ich habe da auch großes Interesse, dass wir da ernsthaft drüber reden.
Das freut mich, meine Liebe.
Danke.
Bis dann freue ich mich auf nächste Woche. Mach's gut, mein Schatz.
Ich bin neugierig. Tschüss. Tschüss. Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.